Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb, zu unserer Sendung Katechismus, sagt Ihnen Margret Flick. Wir beschäftigen uns heute mit der Überlieferung und ihren Stellenwert für die Lehre in der katholischen Kirche. Welche Bedeutung hat also die Überlieferung für unseren Glauben, aber insbesondere in welchem Verhältnis steht sie zur Heiligen Schrift, die ja die Quelle der Offenbarung ist? Brauchen wir die Überlieferung und wenn ja, warum? Zu dieser Sendung eingeladen haben wir Pater Dominikus Trojan. Er ist Zisterzienser aus der Abtei Heiligenkreuz in Österreich. Grüß Gott, Pater Trojan.
Grüß Gott.
Bevor wir uns dem Katechismus jetzt zuwenden, beginnen wir die Sendung mit einem Gebet. Herr Pater Trojan, ich darf Sie bitten, ein Gebet zu sprechen.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten, o Gott, du hast durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes die Herzen deiner Gläubigen belehrt. Gib, dass wir in demselben Geiste das, was recht ist, erfassen und uns seines Trostes allezeit erfreuen. Darum bitten wir durch Christum Jesum, unseren Herrn.
Amen. Grundlage der Sendung heute ist das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche. Der Text der heutigen Sendung ist der Nummer 14 des Kompendiums entnommen und dieser Text steht unter der Überschrift Die Weitergabe der göttlichen Offenbarung. Die Überlieferung und die Heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben aneinander Anteil. Beide machen in der Kirche das Mysterium Christi gegenwärtig und fruchtbar und entspringen derselben göttlichen Quelle. Sie bilden das eine heilige Glaubensgut, aus dem die Kirche ihre Gewissheit über alle geoffenbarten Wahrheiten schöpft. Soweit der Text. Was das bedeutet, das erläutert uns jetzt Pater Dominikus Trojan.
Nun muss man, bevor man beginnt, eine historische Note anbringen. Wer heute über die Beziehung zwischen Überlieferung, also Tradition und Schrift in der christlichen Kirche spricht, der kann dies nicht tun, es sei denn vor dem Hintergrund der Polemik, die Luther gegen diese zwei, sagen wir, Straßen, in denen die Quelle der Offenbarung, die Jesus Christus ist, sich in die Geschichte ergießt, vom Zaun gebrochen hat. Luther hat in sehr polemischer und scharfer Weise darauf bestanden, dass die einzige Quelle all unseres Wissens über Sendung und Gestalt unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus die Heilige Schrift sei. Die Tradition hat er gänzlich und vollständig verworfen. Das Prinzip sola scriptura, die Schrift allein, war eines der Schlagworte der Reformation. Dies sei gesagt, um den Horizont abzustecken, vor dem die Frage heute steht und den sicher auch die Verfasser des Katechismus und des Kompendiums des Katechismus mit im Blick hatten. Nachdem dies festgestellt ist, nun also zur Sache selbst. Es war bereits vorher Folgendes gesagt worden. Was aber sind nun die Quellen dieser Offenbarung, in der Gott sich selbst, wie die Kirche sagt, se ipsum und das Seine, sua, mitteilt? Erstaunlicherweise wäre es einem mittelalterlichen Theologen überhaupt gar nicht eingefallen, diese Quellen der Offenbarung in der Heiligen Schrift, in der Bibel zu suchen. Er hätte mit dem Wort Offenbarung einen Vorgang bezeichnet, der in der Mitte der Trinität selbst, also in Gott, beginnt. Gerade da, wo der Sohn, das Wort, aus dem Vater hervortritt und, weil er Wort ist, verlautet. Gezeugt, wie das Credo sagt, nicht geschaffen. Der Sohn, die zweite Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit, ist seinem gesamten Wesen nach selbst die Offenbarung in jeder ihrer Möglichkeiten. Die, nämlich die Offenbarung, so in der göttlichen Ursache, also dem schlechthin gegebenen Wirklichen, der dreifaltigen Kommunikation grundgelegt und von ihr getragen ist. Das bedeutet nun nicht weniger als dies, dass nämlich der Gott des christlichen Glaubens gar nicht anders gedacht werden kann, denn als bereits seinem Wesen nach offenbarend und kommunikativ. Er liebt gewissermaßen und antiheraklitisch das Sich-Verbergen nicht. Heraklit nämlich, der berühmte griechische vorsokratische Philosoph, hat in einem seiner Fragmente gesagt, alles Wirkliche liebe es, sich zu verbergen. Der Gott des Christentums macht aus sich kein Geheimnis, eben weil er nur für den Menschen eines ist. Das Wort Geheimnis ist ein Menschenwort. Es spricht von der Begrenztheit des menschlichen Verstandes, so wenig gern der Mensch dies auch hört. Die Dinge sind nicht in sich geheimnisvoll, in dem Sinne, dass sie alogisch wären. Sie erscheinen nur dem Menschen so, dass seine Kapazität, sie zu erfassen, sie zu erdenken, beschränkt und seinsmäßig gering ist. Wenn Gott weder mit sich selbst noch mit sonst wem Verstecken spielt, dann kennt er keine Angst, die psychogenetisch Souveränitätsdefizite indiziert. Gott ist frei, weil er sich um sich selbst nicht kümmern muss. Gott muss nicht um sich selbst besorgt sein. Dass nun aber nur der Freie zu wirklichem Lieben befähigt sei, gilt als Plattitüde, ist jedoch gleichwohl wahr. Denn jeder, der liebt, muss sich selbst aufs Spiel setzen, was eben nur dem seiner Selbstsicheren gelingen mag. Da der Mensch jedoch allen Grund hat, seiner selbst nicht sicher zu sein, darum gelingt das Lieben so wenig und nicht etwa, weil es dem Menschen diesbezüglich an Moral mangele. Liebe macht ihre eigene Moral. Nichts nämlich ist so moralisch wie das Lieben. Gefährlich wird dem Menschen jedoch die externe Ratgebermoral aus dem Sachbuch und Beraterregal. Dem Menschen gelingt zu lieben nur dann, wenn er anderswo Grund gefasst hat, wo die Sache, um die es geht, selbst ihren Grund nie verlässt, nämlich in Gott. Die diesbezüglichen Voraussetzungen Gottes sind jenseits des Guten geradezu optimal. Es ist daher ein tragisches Missverständnis, wenn zeitgenössische Theologen dem Bartschen Vorurteil gegen die Analogia Entis folgend ihr heute sicher notwendiges Plädoyer für die Göttlichkeit Gottes auf das Argument der göttlichen Asseität, also des für sich selbst sein Gottes, bauen und das Heil in einer christlichen Relektür der neuplatonischen Theologie suchen, nach der Gott so sehr jenseitig aller kategorialen Erfahrungen des Wissens und des Glaubens wehst, dass er nur als das Nichts von allem Bekannten bestehen kann. Ein Umstand, der dann durch kein Prädikat, nicht einmal eben des Seins, ausgesagt werden kann. Fazit: Gott ist vor aller Sprache und jede Sprache missversteht ihn. Das heißt nicht allein, dass es viel Irrtum gibt, was Gott betrifft, was wahr ist. Das heißt auch, dass es Gottes bezüglich gar keine Wahrheit geben kann,
und der Rest Schweigen ist, was für den Menschen eine Katastrophe wäre. Ein solcher Standpunkt mag dem Dialog der Religionen nützlich sein, ist jedoch jedem wirklich religiösen Menschen unbetretbar. Das ist ja überhaupt das Dilemma. Wenn sich aber von Gott so ganz und gar nichts sagen lässt, weil er eben der ganz andere ist, dann wird auch die auf Christus hinausgehende Heilsgeschichte zum menschlichen Narrativ von nur mehr relativer Bedeutung und die Botschaft Jesu zur zweifellos ernstzunehmenden Anregung in der geschichtsimmanenten Selektionsbewegung einer evolutiv aufgefassten Kulturation. Das Argument der negativen Theologie, Gott ist tot, wäre damit auf dem platten Niveau des Arianismus angekommen, obwohl es ohne Frage gut gemeint war. Der von der Kirche geglaubte Gott ist seinem Wesen nach kommunikativ, denn er ist Liebe. Zweifelsohne hätte die so gern bemühte Rede von dem sich offenbarenden Gott keinerlei erkennbare Grundlage, wäre nicht die dankbar vermerkte offenbarungsgeschichtliche Geschäftigkeit Gottes auf dem Fundament einer, trinitätstheologisch gesagt, immanenten Kommunikation aufgestellt. Man kann eben wenigstens guten Gewissens keine Pastoraltheologie ohne Dogmatik treiben. So gesehen ist Offenbarung mit Worten gar nicht zu fassen und darum in Texten auch gar nicht zu suchen. Alles, was in Worten festgehalten wird, ist daher Zeugnis von Offenbarung, nicht die Offenbarung selbst. Und darum ist auch allein die Offenbarung selbst, die jeder Schrift- und Gedächtnisrede vorausgeht, im eigentlichen Sinn die Quelle, aus der die Schrift sich speist. Und es muss dann auch noch ein Wort gesagt werden, auch weil Gerechtigkeit gegen Plotin besteht, zu der leidigen, weil leidvollen Beziehung zwischen Kommunikation und Sprache. Entgegen einem handygeschützten Vorurteil dient Sprache der Kommunikation nicht immer, sondern eher selten. Wir sollten uns daher bei Zeiten an die Vorstellung gewöhnen, vollendete Kommunikation könne sprachlos sein, habe also nicht von sich aus etwas mit Sprechen zu tun. Zwar sagt man, durch Reden kommen Leute zusammen, dennoch sind Scheidungsanwälte häufig nicht stumm wie die Fische, was sie in den Ruin triebe. Wer dem innertrinitarischen Aggregat des Seins das phonetische Niveau des Oktoberfestes, immerhin für jeden Besucher eine unbestreitbar intensive kommunikative Erfahrung, unterstellt, dürfte sich trotz aller persönlichen Aufgeklärtheit dabei nicht ganz wohlfühlen. Wird einem anderen das ganze eigene Sein mitgeteilt, dann geschieht dies a. zwischen Personen und b. kaum mit Worten oder zumindest nicht mit solchen, die Sprache sind, nach der Definition, die Aristoteles in seinem Traktat über die Hermeneutik aufgestellt hat. Und daher warnt bereits das Canticum Canticorum, das hohe Lied des Alten Testamentes, Zitat: Ich beschwöre euch, was wollt ihr stören, was wollt ihr wecken, die Liebe, ehe ihr selbst es gefällt. So abschließend im Canticum Canticorum, dem 8. Kapitel, dem 4. Vers, Diese Warnung kommt allerdings noch zweimal in diesem an sich so kurzen Buch des Alten Testamentes vor. Die Liebe bezieht einen Raum, der geschützt wird, und nur die Schwiegermutter, die vor der Tür steht, lamentiert und zetert. Um die intensivste Form jeder Kommunikation, das Trinitatis Thalamum, schwebt Schweigen. Dieses Wort Trinitatis Thalamum würde ich gerne unübersetzt lassen, da es, wenn es übersetzt wird, sofort missverstanden werden kann. Es bedeutet so etwas wie das Brautgemach der Trinität, jenen Ort, in dem im heiligen Schweigen, in der Selbstübereignung der drei göttlichen Personen aneinander das Wesen Gottes entsteht und waltet. Und als der Prophet Elia auf dem Berg Horeb vor der Höhle, in die er sich in Resignation und Depression verzogen hatte, Herr, alle verfolgen dein Volk und ich bin der Letzte, der davon noch übrig ist. Als er also vor der Höhle auf das Erscheinen Jahwes wartete, da erkannte er rasch, dass Gott nicht im Getöse des Sturmes, der heranbrauste, war, nicht im Krachen des Erdbebens, das sich um den Berg ausbreitete, und nicht im Knistern und Knastern der Feuersbrunst, die plötzlich vom Himmel fiel, sondern Gott näherte sich ihm mit der Stimme verschwebenden Schweigens, wie Martin Buber übersetzt hat. So aufgeschrieben im ersten Buch der Könige, dem 19. Kapitel, den Versen 9 bis 13a. Die Offenbarung, wenn wir sie nun im engeren Sinn der ökonomischen Kommunikation des dreifaltigen Gottes verstehen, also im Sinne seiner Außentätigkeit, ist an und für sich nichts und niemand anderes als unser Herr und Heiland Jesus Christus selbst, der aus Maria, der Jungfrau, geborene Sohn Gottes, der Verwirklicher, also Aktuar, jenes von Ewigkeit her in Gott verborgenen Geheimnisses, das nun den Mächten und Gewalten in Himmelshöhen durch die Kirche als die vielfältige Weisheit Gottes kundgetan wird. So schreibt es der heilige Paulus im 3. Kapitel des Epheserbriefes, den Versen 9 bis 10. Er selbst ist Gottes geheimnisvolle, verborgen gehaltene Weisheit, die er, Gott, vor aller Zeit zu unserer Verherrlichung vorausbestimmt hat und die den Herrschern dieser Welt unbekannt blieb. Jesus Christus selbst ist, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz gedrungen ist, alles nämlich, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Jesus Christus ist die Neuigkeit schlechthin. Das war ein Zitat aus dem 1. Korintherbrief des heiligen Paulus, dem 2. Kapitel, den Versen 7 bis 9. Christus ist selbst zu jener Torheit geworden, die weiser ist als die Weisheit dieser Welt, und er ist jene Schwachheit, die stärker ist als alle Macht dieser Erde. Wie aber können wir, denen das Ereignis der Erlösung zunächst nur als historisches, als res gesta gegeben ist, von ihm, Jesus Christus, und dem Seinen, dem Erlösungswerk, wissen? Wie wird er uns zugänglich, uns, deren Position von räumlicher und zeitlicher Distanz zu der Seinen bestimmt ist? Die Antwort ist schlicht. So wie alles eben, das irgendwo auftritt und sich ereignet, wo wir gerade nicht sind. Und nun müssen wir einen kleinen historischen Rückblick starten. Bevor nämlich die Welt für uns aus der Steckdose herauskam, noch bevor es berufsmäßige Informierer und Berichterstatter gab, einschließlich deren Urtype, den Bentesängern, war der Mensch bei allem, was über das private Dominium hinausging, auf das Hörensagen angewiesen. Auf das eben, was an den sozialen Knotenpunkten so erzählt wurde. Deswegen waren damals Märkte nicht einfach nur Märkte, wo man Lebensmittel einkaufte, Messen nicht nur Verkaufsveranstaltungen und Wallfahrten nicht allein fromme Übungen und überhaupt die ganze Welt des städtischen Lebens konzentriert im Kaffeehaus, in dem bis heute, zumindest in Wien, der sparsame Bürger seine Zeitung liest, Umschlagplätze von Neuigkeiten und Geschichten. So verdankt zum Beispiel das berühmte Café Pedrocchi in Padua seinen historischen Ruf der bis heute weltweit einzigartigen Tatsache, dass in seinen eleganten Salons konsumresistent kommuniziert werden kann. Dort nämlich kann jeder hineingehen und stundenlang herumsitzen und sich mit Leuten unterhalten, ohne dass er irgendetwas bestellen muss. So gesehen ist es schlechthin am Leben vorbei spekuliert, wenn Luther hartnäckig darauf besteht, die einzige verlässliche Quelle über Sendung und Gestalt Jesu Christi sei in den kanonischen Schriften des Neuen Testamentes zu finden. Wenn man die geringe Bedeutung beachtet, die Texte, also Schriftliches, in einer dominant analphabetischen Kultur besaßen, nimmt es ganz und gar nicht Wunder, dass ein Interesse an der Verschriftlichung historischer Ereignisse stets in einer gewissen zeitlichen Abständigkeit und äußerst selektiv erwacht. Es erwachte immer dann, wenn es dafür einen konkreten Anlass gab, sei es, dass gebildete Schichten des Lesens kundig sich für eine der Geschichten des Marktplatzes zu interessieren begannen. Es geschah, weil eine Sache aus juristischen oder politischen Gründen ad acta genommen werden musste, weil ein Vorfall Behörden anhängig wurde oder einfach deshalb, weil ein Mensch, der eben eine Neuigkeit gehört hatte, einem anderen darüber in einem Brief berichten wollte. Was immer aufgeschrieben wurde, das war zuvor erzählt worden. Und wenn man nun weiters die Mühe beachtet, die in der Antike mit dem Schreiben eines Briefes oder eines Aktes, geschweige denn eines Buches, verbunden war, dann wird man nicht umhin können zu vermuten, die Menschen hätten sich, wo es um Schriftliches ging, an das Wesentliche gehalten und jede narrative Weitschweifigkeit vermieden. Wer auf teurem Papyrus schreibt oder mühsam in Wachstäfelchen herumgräbt, dem vergeht recht schnell die Lust an jeder Art von epischer Breite. Zudem war vor der Erfindung der karolingischen Minuskel im 7. Jahrhundert der Gedankenfluss ohnehin durch den Buchstabensatz technisch behindert, denn die Schreibschrift waltete noch als treue Dienerin der Lesbarkeit. Das Schreiben kannte keine Ligaturen, die Verbindung der Buchstaben miteinander. So ist zum Beispiel das ganze Werk des heiligen Thomas von Aquin alleine daraus zu erklären, dass ungefähr 70 Jahre vor seiner eigenen Geburt eine Weise zu schreiben erfunden und gebräuchlich wurde, die es dem Schreiber leicht machte, in einer Art Stenografie Gedanken niederzulegen. Das wurde allerdings im Falle des heiligen Thomas mit der vollständigen Unlesbarkeit seiner berühmten Handschrift bezahlt. Der Mensch der Antike vor den karolingischen Minuskeln musste Druckbuchstaben neben Druckbuchstaben setzen. All dies lässt vermuten, dass wer schrieb, auswählte. Und damit die Geschichte selbst stets reicher war und breiter als das, was ich davon in den Büchern fand. Aus diesem Grunde bestand Büchern gegenüber ein begründetes Misstrauen. Der griechische Philosoph Platon zum Beispiel warnt in seinem 6. Brief, sei dieser nun echt oder nicht, also von ihm geschrieben oder von einem anderen, so gibt er doch zumindest eine verbreitete Meinung wieder. Platon also warnt in seinem 6. Brief grundsätzlich davor, wichtige Dinge aufzuschreiben. Denn schließlich könne niemand wissen, ob der allfällige Leser mit dem, was er liest, auch recht umzugehen weiß. Wer nämlich schreibt, der gibt seine Gedanken preis und macht sie damit zum öffentlichen Gut. Dass lebensentscheidende Informationen also aus den Büchern herausgehalten wurden und dem persönlichen Gespräch vorbehalten blieben, dafür gab es gute Gründe. Nicht zuletzt ging es dabei um Vertrauen. Die Frage also, ob man dem, den man unterrichtete, trauen dürfe. Nimmt man hinzu, dass sich das jüngste junge Christentum bereits von Anfang an in einer kritisierten, wenn nicht verfolgten Position befand, wird diese Vorsicht noch verständlicher. Nimmt man nach all dem allein die beiden Schlussformeln des Johannesevangeliums zum Zeugen, so wird darin übereinstimmend gesagt, es handle sich im Falle des vorliegenden Evangeliums um eine Auswahl, eine Selektion aus dem, was Jesus so alles getan und gelehrt habe. Ausgewählt unter dem Gesichtspunkt des Glaubens. Es sei also nur dasjenige aufgeschrieben worden, was um des Glaubens willen notwendig sei, an dem schließlich nach der Lehre desselben Evangeliums das ganze Heil des Menschen hängt. Hätte der Evangelist nach Art eines Dokumentators alles aufschreiben wollen, was Jesus gelehrt habe, so wäre er damit, wie er hier am Ende selbst bekennt, gänzlich überfordert gewesen. Wir wollen kurz diese beiden Abschlüsse des Johannesevangeliums hören. Der erste Abschluss am Ende des 20. Kapitels lautet: Noch viele andere Zeichen, die nicht in diesem Buche aufgeschrieben sind, hat Jesus vor seinen Jüngern gewirkt. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Und dann noch einmal, am Ende des 21. Kapitels des Johannesevangeliums die Worte: Das ist der Jünger, der über diese Dinge Zeugnis ablegt und der dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber auch noch vieles anderes, was Jesus getan hat. Wollte man das alles im Einzelnen niederschreiben, würde, so glaube ich, selbst die ganze Welt die Bücher nicht zu fassen vermögen, die man dann schreiben müsste. Von vornherein ist also klar, dass die Texte, die von Person und Wirken Jesu Christi berichten, selektiv sind. Der Exeget Klaus Berger hat in seiner Ausgabe des Neuen Testamentes unter frühchristlichen Schriften, also aller Literatur vor dem Jahr 200, 85 Texte präsentiert, die Leben und Wirken Jesu Christi zum Thema haben. Dennoch sind von ihnen nur 27, in den Kanon der inspirierten Schriften des Neuen Testamentes aufgenommen worden. Offensichtlich gab es viel mehr aufzuschreiben, weil noch viel mehr erzählt wurde, als eben das, was wir heute als die kanonische Offenbarung bezeichnen, das Neue Testament eben. Übrigens ist es nicht uninteressant, dass es für den gleichen Zeitraum keine einzige schriftliche jüdische Quelle gibt, die sich, wenn auch polemisch, mit der Person Jesu Christi irgendwie auseinandergesetzt hätte. Und so hat, wenn denn die Offenbarung Jesus Christus selber ist, diese, die Offenbarung, zwei Stränge ihrer geografischen und geschichtlichen Verbreitung. Die Schrift, die wiederum in kanonisch und nicht kanonische Schriften zerfällt, und die Überlieferung, dasjenige, was eine Generation der Christen der anderen so erzählt, von dem, wer und was Christus ist und tut und was die Kirche immer und stets geglaubt hat. Dass die Überlieferung der Schrift vorausgeht und umfassender ist als diese, das wird allein bereits durch den historischen Umstand deutlich, dass sich der Kanon der Heiligen Schriften aus der Überlieferung bildet, die in sich ein Kriterium dafür erkennt und wahrnimmt, in welchen Bestandteilen der frühchristlichen Literatur sich nun das wahre und wirkliche Antlitz Christi findet und welche von diesen mit Stimme und Autorität des Heiligen Geistes selber sprechen. Wenn wir unter Offenbarung die Selbstmitteilung Gottes verstehen, dann ist dieser Begriff ganz und gar mit der Person Jesu Christi identisch. So kann und konnte der Evangelist Johannes das Vorwort, den berühmten Prolog seines Evangeliums mit den Worten abschließen, Zitat, aus seiner, also Christi Fülle, haben wir alle empfangen. Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben worden. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gott hat niemand jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der an der Brust des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Und dieses Wort Kunde bringen ist im griechischen Original angegeben mit exegesato, das heißt, Christus ist derjenige, der in der Weise eines Exegeten das Geheimnis Gottes ausgelegt hat. Nun ruht Jesus Christus und damit wird er zum Träger der Offenbarung und derer einziger Quelle am Herzen des Vaters. Und im 13. Kapitel des Johannesevangeliums lesen wir dann, wie der Evangelist Johannes im Abendmahlsaal am Herzen Jesu ruht und von Petrus aufgefordert wird, die so peinliche Frage zu stellen, wer denn nun der Verräter sei. Das Herz Jesu aber, vergleicht der heilige Thomas von Aquin in seinem Kommentar zum 21. Psalm mit der Heiligen Schrift selbst. Thomas sagt, unter Herz Christi ist die Heilige Schrift zu verstehen, die das Herz Christi kundtut. Dieses Herz war vor der Passion verschlossen, denn die Schrift war dunkel, obscura. Nach der Passion aber ist die Schrift geöffnet, damit diejenigen, die sie jetzt verstehen, erwägen und unterscheiden, wie die Weissagungen auszulegen sind. Das bedeutet, dass die Kirche ihr Wissen um die Geheimnisse Christi, um das, was sein Herz ist, dort gewinnt, wo dieses Herz offen steht, wo es sich den Menschen so zuwendet, wie es die Lanze des Longinus zurückließ. Und dies ist in der Heiligen Messe der Fall. So wird man denn sagen können, dass die Liturgie der Kirche, die in der Messe gipfelt, der Ort ist, an dem wir der Quelle der Offenbarung am nächsten sind, dass die Heilige Messe der Ort ist, an dem die Schrift gelesen wird und deswegen auch recht verstanden, und dass die Heilige Messe in der Gestalt, wie wir sie kennen, die Art ist, in der wir aus der heiligen Überlieferung der Tradition heraus das Antlitz Christi nicht nur sehen, sondern vor aller Sprache noch verstehen, was in ihm und damit in Gott Liebe ist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Das war die Sendung Katechismus hier bei Radio Horeb. Welche Beziehung besteht zwischen der Überlieferung und der Heiligen Schrift? Das war unser Thema heute. Grundlage der Sendung war das Kompendium des katholischen Katechismus mit dem Text unter der Nummer 14. Referent dieser Sendung war Pater Dominikus Trojan. Er ist Zisterzienser aus der Abtei Heiligenkreuz in Österreich. Liebe Zuhörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, haben Sie die Möglichkeit, sich einen CD-Mitschnitt bei unserem CD-Dienst zu bestellen unter der Rufnummer 08328 921 120, oder Sie nutzen unser Podcast- und Download-Angebot, das Sie auf unserer Homepage www.horeb.org finden. Herr Pater Dominikus, zum Abschluss der Sendung bitte ich Sie jetzt noch um Ihren priesterlichen Segen.
Sehr gerne. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch und bleibe bei euch alle Zeit.
Amen. Ihnen allen noch einen gesegneten Tag. Ihre Margret Flick.